Hallo und herzlich willkommen zum NTE-Podcast. Das hätte eigentlich die erste Folge vom Podcast werden sollen. Es ist aber irgendwie in den Entwürfen gelandet und nie veröffentlicht worden. Das habe ich aber jetzt erst gerade bemerkt. Darum gibt es jetzt also nochmal eine Einführung in das Thema Nahtoderfahrung, Nahtoderlebnis und das Ganze mit dem schönen Intro von damals. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur ersten Folge des Nahtoderfahrungspodcasts. Mein Name ist Ines Lahoda und ich bin Psychologin, Astrologin und Coach für The Work of Byron Katie. In diesem Podcast möchte ich die Geschichten von Menschen erzählen, die eine Nahtoderfahrung gehabt haben oder die jemanden kennen, der so ein Erlebnis gehabt hat. Heute möchte ich erstmal folgende Fragen beantworten. Was ist überhaupt eine Nahtoderfahrung? Dann, was charakterisiert eine Nahtoderfahrung und welche Auswirkungen hat so eine Nahtoderfahrung auf die betroffenen Menschen? Und ganz am Ende gibt es noch ein paar Buchtipps. Was ist jetzt also ein sogenanntes NTE, also oder eine sogenannte NTE? NTE steht kurz für Nahtoderfahrung oder Nahtoderlebnis. Ein NTE, das ist eine Erfahrung, die meistens dann auftritt, wenn ein Mensch sich knapp am Sterben befindet, beziehungsweise auch tatsächlich stirbt, wobei es ja immer eine Definitionsfrage ist, was jetzt Sterben bedeutet. Ja, klinischer Tod wird ja nicht immer und unter allen Umständen festgestellt, aber es ist jedenfalls eine Erfahrung, die halt auftritt, wenn es lebensbedrohliche Umstände gibt. Selten gibt es auch andere Möglichkeiten, eine Nahtoderfahrung zu machen, aber das ist die häufigste. Darum gibt es ja auch den Namen Nahtoderfahrung oder Nahtoderlebnis, weil man dann am Rande des Todes ist. Das passiert also, wenn jemand zum Beispiel einen Unfall hat oder auch während einer Operation oder wenn man eine sehr schlimme Krankheit hat. Und dabei ist es sogar möglich und auch dokumentiert, dass eine Nahtoderfahrung gemacht werden kann, wenn der Körper schon wirklich als klinisch tot erklärt wird und auch keine Gehirnwellen mehr messbar sind. Was natürlich die Frage aufwirft, ob unser Bewusstsein wirklich an unser Gehirn bzw. an unsere physische Existenz hier gebunden ist. Was charakterisiert jetzt ein NTE? Also es gibt da einige Merkmale, wobei nicht alle Merkmale bei allen Nahtoderfahrungen auftreten, aber es tritt bei jeder Nahtoderfahrung einige auf. Und diese sind erstmal eine außerkörperliche Erfahrung, man sagt auch Out-of-Body Experience, und das ist eine Erfahrung, in der der Betreffende das Gefühl hat, den Körper zu verlassen, also dass er quasi aus seinem Körper rausrutscht oder seinen Körper ablegt und seine Umgebung aus einer anderen Position betrachtet. Oft von oben, also die schweben dann so an der Decke und schauen auf sich selbst hinunter, beziehungsweise wenn es jetzt bei einer Operation ist, zum Beispiel auf die Ärzte und den Operationstisch oder auf Rettungskräfte, wenn es beim Unfall ist, die sich da bemühen ums Leben. Und die bleiben dann erstaunlich gelassen und sind ganz ruhig und haben irgendwie so das Gefühl, das hat mit ihnen selber gar nicht so viel zu tun. Genau, das ist das Out-of-Body-Experience. Dann gibt es häufig ein Bewegen durch einen Tunnel. Das ist ganz unterschiedlich, in welcher Geschwindigkeit das ist. Manche fliegen, manche schweben, manche rasen durch einen Tunnel und sie bewegen sich auf ein Licht zu. Und dieses Licht, das wird häufig beschrieben als sehr hell, unglaublich hell, aber es blendet nicht. Das heißt, die Betreffenden können da reinschauen, die müssen nicht die Augen zukneifen und das ist ja erstaunlich. Also es ist entweder sind unsere physischen Augen viel empfindlicher als die Augen, die mal dann hat. Oder das Licht ist irgendwie ein besonderes Licht, das halt einfach nicht blendet. Dann, nächster Punkt ist Begegnung mit Verstorbenen oder mit anderen Wesenheiten. Oft ist es so, dass Leute ihre verstorbenen Verwandten wieder treffen, die sie da begrüßen und willkommen heißen und quasi abholen und sie dann begleiten. Sie müssen aber jetzt nicht Verwandte sein, es können auch andere verstorbene Menschen sein oder auch andere Wesenheiten. Engel, sagen manche dann dazu, oder Lichtwesen, und die führen sie dann weiter in diesen Raum hinein, in den sie da kommen. Was in ganz vielen Fällen ist, aber nicht in allen, ist ein Gefühl von unendlicher Liebe und unendlicher Freude und das Gefühl, zu Hause anzukommen. Die meisten wollen auch nicht mehr zurück. Es ist aber dann meistens so, dass in irgendeiner Art und Weise eine Grenze auftaucht. Das kann eine Mauer sein oder ein Tor. Und da können sie nicht mehr weiter. Und da wird ihnen dann gesagt, irgendwie mitgeteilt, dass sie hier nicht weiter können. Oder wenn sie hier weitergehen, dass sie dann nicht mehr zurück können. Und da an dem Punkt kommt es dann zu einer Entscheidung. Bleibe ich jetzt oder gehe ich zurück? Das ist sehr unterschiedlich, warum das passiert. Manche Menschen möchten zurück, weil sie beispielsweise kleine Kinder haben und sagen, sie müssen noch für ihre Kinder da sein. Oder sie haben das Gefühl, sie möchten noch nicht sterben. Das ist manchmal so bei jungen Menschen oder Kindern, die dann irgendwie sagen, nein, ich möchte noch auf der Welt sein, aber auch nicht bei allen. Und eben, es gibt die anderen, die sagen, sie wollen überhaupt nicht zurück, die müssen aber aus irgendeinem Grund, weil sie noch was zu erledigen haben oder weil irgendjemand auf sie wartet oder weil noch irgendwas geschehen soll. Da gibt es auch häufig dann Menschen, die gar nicht glücklich sind. Also es ist nicht immer so, dass die sich dann freuen, wenn sie gerettet werden oder zurückgeholt. Ja, und dann gibt es die Rückkehr in den Körper. Die kann ganz abrupt geschehen oder manchmal haben sie auch das Gefühl, sie müssen sich da richtig reinzwängen in diesen engen, schweren Leib. Und dann wachen sie auf und sind wieder da. Und wie man sich vorstellen kann, hat das unterschiedliche Auswirkungen auf die Menschen, die das erlebt haben. Oft sind die Auswirkungen sehr stark. Viele verlieren für den Rest ihres Lebens die Angst vorm Sterben, weil sie ja erlebt haben, dass das nicht schlimm ist. Viele bewerten den Sinn des Lebens völlig anders als davor. Ihre Werte verschieben sich. Das, was früher wichtig war, wird jetzt als völlig unwichtig erkannt. Der höchste Wert wird ganz häufig als die Liebe beschrieben, die man anderen Menschen gibt. Also es kommt eine richtige Umstrukturierung, findet da statt, von allem, was für die Menschen davor wichtig war und was unwichtig war. Das ist auch nicht immer so einfach, weil die Menschen ja aus einem gewissen Umfeld kommen und wenn die sich da jetzt plötzlich so verändern und zur Werteverschiebung stattfindet, dann ist das häufig für die Angehörigen schwierig und so gibt's da, so dauert das ziemlich eine Weile, bis das Erlebnis auch integriert ist. Das hängt auch wesentlich davon ab, wie sehr sie darüber sprechen können, wie sehr ihnen geglaubt wird und wie gut sie damit einfach umgehen können. Da kommt auch noch ins Spiel, dass häufig da noch sehr viel Unverständnis herrscht, vor allem im medizinischen Bereich, dass Ärzte oder Pflegepersonal da nicht weiter drauf eingehen oder dass denen dann erklärt wird, also den Betreffenden erklärt wird, es handelt sich dabei um Halluzinationen oder es wird durch die Narkose ausgelöst oder das ist irgendwie eine Fehlfunktion im Gehirn. Und die Menschen haben aber sehr stark das Gefühl, dass das viel echter und viel wirklicher ist als die normale Realität, in der man sonst so sich befindet. Und häufig ist es so, wenn ihnen da nicht geglaubt wird und wenn sie da nicht darüber sprechen können, dann hören die auf, das zu erzählen. Es gibt viele Berichte, wo Leute sagen, sie haben 30 Jahre nicht darüber gesprochen und erst nachdem sie irgendwo was darüber gelesen haben oder gesehen oder gehört, erst da ist ihnen bewusst geworden, dass sie das auch betrifft und dass sie wirklich tatsächlich das erlebt haben. Und dann sprechen sie zum ersten Mal drüber und das ist oft sehr erleichternd und sehr positiv. Häufig wenden sich Menschen auch spirituellen Themen zu und was ganz wichtig ist auch, sie beginnen sich mehr um andere zu kümmern oder zu sorgen. Es wird wichtiger für die anderen da zu sein, als sich um sich selber zu drehen. Viele beschreiben dann auch, dass sie mehr Liebe zu ihren Mitmenschen fühlen und dass sie das Leid ihrer Mitmenschen verringern wollen. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Trauer über die Rückkehr so stark ist, dass sie das ganz schwer verwinden und dass es sogar zu Depressionen kommen kann und zumindest lebenslang eine Sehnsucht nach dem wahren Zuhause bestehen bleibt. Ich denke auch, das kommt sehr stark darauf an, in welches Leben man da zurückkehrt. Ja, jetzt möchte ich einen Bericht vorlesen, den ich auf der Seite netzwerk-nahtoderfahrung.org gefunden habe. Es handelt sich dabei um den Bericht von einem 43-jährigen Mann, der bei einem Eingriff am Herzen eine außerkörperliche Erfahrung gemacht hat. Und er schreibt: Bei dem Eingriff war ich zunächst voll bei Bewusstsein, verfolgte das Geschehen am Monitor und konnte mich mit dem medizinischen Personal, das den Eingriff durchführte, austauschen. Allerdings war mein Gesichtsfeld durch ein grünes Tuch, das in Höhe meines Brustkorbes aufgespannt war, sehr eingeschränkt. Während des Eingriffs verspürte ich mich also plötzlich außerhalb meines Körpers. Ich schwebte halb hoch im Operationssaal. Wie in einer Beobachterrolle verfolgte ich, was mit meinem Körper dort unten passierte. Das war zunächst sehr irritierend, da ich nicht wusste, was dies alles bedeutete. Dann dieses Gefühl der Ruhe, des Friedens, ja, des Glücks. Ich verspürte kein Bedürfnis, in meinen Körper zurückzukehren. Dennoch geschah dies wiederum sehr unerwartet, aber mit dem Gefühl einer großen Kraftanstrengung. Und ich nahm die Realität wieder so wahr, als wäre nichts geschehen. Mein Körper und mein Bewusstsein waren wiederum eins. Kurze Zeit später dann erneut große Müdigkeit. Wiederum der Gedanke, dass irgendetwas beim Eingriff schiefläuft. Wesentlich intensiver jetzt der Gedanke an Tod, an die Familie, von der ich nicht Abschied genommen hatte, beziehungsweise Abschied nehmen konnte. Was soll nun werden? Und in diesen Gedanken hinein wiederum der Ausstieg aus meinem Körper. Dieses Ablegen des alten irdischen Körpers war ungeheuer befreiend. Dennoch war ich nicht körperlos. Es war ein anderer Körper, ein geistiger Körper. Die Schwere des irdischen Körpers hatte ich zurückgelassen. Zunächst auch in diesem Zustand große Verwirrung. Die Gedanken schossen mir so durch den Kopf, aber es war nicht der physische Kopf, der sich mit meinem Körper ja noch auf dem Operationstisch befand. Bist du schon tot? Stirbst du gerade? Oder was ist dies für ein Zustand? Wenn dieser Zustand einfach so verschwindet, ist das dann der Tod? Dieser Zweifel wich dann aber einer festen Überzeugung, dass ich weiterlebe, in welcher Form auch immer. Ich nahm dies fast erstaunt zur Kenntnis. Es gab kurze Augenblicke des Gefühls, dass ich alle Probleme, Fragen, Gegensätze einfach auflösen, dass ich einfach alles verstehen werde. Es gab aber auch fast lustige Momente. Plötzlich wurde mein Schweben unstabil und es bestand die Gefahr, einfach durch die Wand zu entschwinden. Ich war regelrecht neugierig, was noch alles passieren würde. In diesem Zustand wurde meine Aufmerksamkeit auf ein Detail eines medizinischen Gerätes, eine Art Typenschild, gerichtet, das ich mir einprägte. Warum dies so interessant war, vermag ich nicht zu sagen. Die Rückkehr in den eigenen Körper war diesmal mit einer noch größeren Kraftanstrengung verbunden als das erste Mal. Ich nahm dann wiederum wahr, wie ein Druckverband angelegt wurde und unmittelbar danach war der Eingriff beendet. Stunden später dann der Besuch des Arztes. Übrigens, beim Eingriff gab es Komplikationen. Es trat zweimaliges Herzkammerflimmern auf. Damit schloss er seine Ausführungen. Ich erinnerte mich jetzt wiederum bewusst an dieses Erlebnis. Ich schilderte dem Arzt dies kurz, nannte ihm auch Einzelheiten des Schildes an dem Gerät, das ich in diesem Zustand gesehen hatte. Ich wollte nur eine kurze Erklärung, vielleicht, ja, wir kennen dieses Phänomen, es ist medizinisch so und so zu erklären. Der Arzt reagierte aber nicht darauf. Später ließ er mir jedoch durch eine Schwester bestätigen, dass meine Beobachtung richtig gewesen sei. Die Schwester bestätigte mir wiederum, dass es unmöglich für den Patienten sei, dieses Schild zu sehen. Dabei blieb es. Leider ist eine Dokumentation in den Krankenakten unterblieben. So, damit endet jetzt dieser Bericht. Ich finde ihn wunderbar. Der schildert genau die Kriterien, die da so passieren bei so einer außerkörperlichen Erfahrung. Also der Ausstieg aus dem Körper, dann das Schweben und auch die Ruhe, der Frieden und das Glücksgefühl und dass er gar nicht mehr zurück will in seinen Körper. Und dass er dann aber doch wieder reinkommt und das sehr anstrengend ist. Ja, und das mit dem Schild, das finde ich ein recht lustiges Detail, weil das ja irgendwie so schön zeigt, dass das ist irgendwie schwierig zu erklären. Anders als dadurch, dass derjenige wirklich seinen Körper verlassen hat, wenn das Schild vom Operationstisch aus nicht zu sehen war. Ja, und auch, dass ihm da nicht geglaubt, beziehungsweise nicht geglaubt, aber dass das nicht kommentiert wird und dass da wenig drauf eingegangen ist, worden ist. Ja, also das war jetzt keine vollständige Nahtoderfahrung, das war einfach jetzt nur mal ein Teil davon, eben diese außerkörperliche Erfahrung. Und jetzt gebe ich noch ein paar Buchtipps für alle, die sich da näher einlesen wollen. Es gibt den Klassiker von Raymond Moody, Leben nach dem Tod heißt es, die Erforschung einer unerklärlichen Erfahrung. Das ist, ich glaube, in den 70er Jahren erschienen und das war so der Beginn der Nahtod-Erfahrungsforschung. Der hat da viele Berichte gesammelt und hat auch Hypothesen aufgestellt, wie es dazu kommt. Dann gibt es ein viel neueres Buch von Joachim Nicolai, das heißt Ein Gehen ins Licht, Nahtoderfahrungen. Das ist auch eine Sammlung von verschiedenen Berichten. Dann ein Buch von Ibn Alexander, das mir besonders gut gefallen hat, das heißt Blick in die Ewigkeit. Und das beschreibt die Nahtoderfahrung von eben diesem Ibn Alexander. Und das Interessante dabei ist, dass er Neurologe, glaube ich, war oder irgendwie sowas. Ja, oder Hirn, irgendwas. Ja, irgendein Arzt, der mit dem Gehirn sich beschäftigt. Ich glaube, er war Neurologe. Und der davor, vor seinem eigenen Erlebnis, überhaupt nicht viel davon gehalten hat oder nicht viel Ahnung davon gehabt hat. Und der dann sehr schwer erkrankt ist und im Zuge dieser Erkrankung ins Koma gefallen ist. Und während er im Koma lag, hat er eine sehr ausführliche, sehr detaillierte, lange Nahtoderfahrung. Und die beschreibt er in diesem Buch und auch, wie sich sein Leben danach verändert hat. Das ist wirklich lesenswert. Und ein anderes Buch, das ich allerdings nicht gelesen habe, ich habe nur einen Vortrag von ihr gehört, das heißt Heilung im Licht und ist von Anita Morjani. Und die hatte Krebs und war schon am Sterben. Also da hat sich schon die Familie am Sterbebett versammelt, um sich zu verabschieden. Und sie ist dann gestorben, weil sie war am Sterben und hat in ihrer Nahtoderfahrung erlebt, dass sie wieder ganz gesund werden wird und ist daraufhin zurückgekehrt und ist tatsächlich völlig genesen. Keiner von den Ärzten konnte sich das erklären und die ist jetzt auch eine große Fürsprecherin für Nahtoderfahrungen. Ja, also das sind Bücher, die meines Erachtens lesenswert sind und die da schon sehr viel Information auch beinhalten. und mit diesen Buchtipps sind wir auch schon am Ende der ersten Folge vom NTE-Podcast angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.